Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Bald startet die Saison und damit auch wieder das tägliche Hafenkino. Seitenwind, enge Box, Stegpublikum mit verschränkten Armen. Und man denkt sich nur, oh Gott, hoffentlich nimmt das jetzt niemand live auf. Genau darüber spreche ich heute mit Ole Pietschke von der Panthenius. Und sehr passend dazu gibt es jetzt am Dienstag, dem 10. März, ein Webinar mit dem Thema Hafenmanöver. So kommen Sie sicher an den Steg. Teil 1 und Teil 2 dann am Donnerstag, dem 12. März. Wer teilnehmen will, www.yacht.de/Webinare. Da sind online noch jede Menge Plätze frei, wenn ihr mögt. Wir klären heute, wie plant man ein Manöver so, dass es nicht nach Glücksspiel aussieht? Welche Fehler passieren immer wieder? Und wie bekommt man das Boot auch bei Wind und Strömung souverän an den Platz, ohne dass am Ende nur noch der Fender Ablauf bekommt? Ole, erstmal, wie wird man denn Hafenmanöver-Experte?
Ja, das weiß ich nicht. Also, ob ich mich als solcher denn nun bezeichnen soll. Aber ich denke, es macht ein wenig die Erfahrung, die man im Laufe der Jahrzehnte sammelt. Mhm. Und dann aber auch tatsächlich die Trainings, die wir als Panthenius ja entsprechend am Markt anbieten.
Ach, erzähl mal.
Ja, im Wesentlichen ist es ja momentan ein Motorboot-Training, das wir haben. Aber wir planen auch ein Katamaran-Training und ein Segeltraining.
Super, weil man muss ja auch sagen, Hafenmanöver, eigentlich sind alles Motorboote in dem Moment. Ne? Also klar, reagiert ein Segelboot anders und hat natürlich meist auch nur einen Motor und eine Schraube, außer beim Katamaran jetzt. Aber immerhin auch Bugstrahlruder.
Heckstrahlruder.
Ja, gibt's mittlerweile auch. Man kann ja parallel einparken, verrückt. Habe ich aber noch nie benutzt. Und ich bin auch ohne Bugstrahlruder aufgewachsen und behaupte, das war ein Vorteil. Wir mussten es halt wirklich gut und ordentlich lernen.
Absolut, absolut. Also ich zum Beispiel habe als kleiner Butcher mit 15, 16 alle nur erdenklichen Manöver mit der Hornet 32 meines Vaters durchgespielt. Immer wieder und immer wieder. Er hat mich mal trittiert sozusagen. Bei schönstem Wetter, bei Sonnenschein, aber eben auch bei strömendem Regen und bei richtig viel Wind. Oder dass er mir plötzlich die Maschine weggenommen hat und gesagt hat, so Maschinenausfall, was machst du jetzt? Jo. Und genau das sind, glaube ich, auch die Manöver, die der Eigner einer Segeljacht eben intensiv trainieren sollte, um eben nicht in dieses Hafenkino hinein
zu geraten. Ja, ist ja auch schrecklich.
Situation zu geraten. Und das ist eben auch unser Ziel. Unser Ziel als Panthenius, eben diese Prävention anzubieten. Wir haben da sehr kompetente Partner. Wir arbeiten zusammen mit Bote Polch und Onwater Mallorca zum Beispiel. Und können eben mit diesen Trainings sowohl Beginnern als auch alten Hasen, also den sogenannten Salzpuckeln, den einen oder anderen Trick vermitteln. Mhm. Das macht sehr viel Spaß.
Ja, glaube ich. Ja,
aber ob mich das zum Experten macht, das weiß ich jetzt nicht.
Ja. Sag mal, was mache ich denn, wenn mein Motor ausfällt? Bei einem Manöver im Hafen. Geh nur raus.
Genau das ist es nämlich, was ja in den Segelschulen überhaupt heute nicht mehr vermittelt wird. Also was wird denn noch beigebracht? Ja, da wird zwar gesagt, okay, dann muss ich meine Segel auf Standby haben. Es reicht mir ja eigentlich, dass ich dann wieder manövrierfähig werde, denn es gilt no speed, no control. Will heißen, das Einfachste ist dann ja, die Rollfock eben so schnell wie möglich an den Start zu bringen, um eben dann das Manöver zu vollenden. Oder aber zurück in den Vorhafen und in einen sicheren Bereich, wo ich mich neu sortieren kann und möglicherweise Maschinen neu starten kann oder gar eben abbreche und wieder aus dem Hafen heraussegle.
Ja, oder ruhig auch mal üben, mit Segeln anzulegen. Immer mal
ja,
wieder
ganz
üben,
genau.
Wie ist denn mein Boot unter Segeln? Ja, wenn ich zum Beispiel nur mit dem Groß anlege, das geht ja.
Ganz genau. Gegen den Wind, gegen den Strom, das sind natürlich die Situationen, die entsprechend dann auch Ruhe ins Boot bringen. Und das empfehle ich jedem Eigner, also der ein eigenes Boot besitzt und eben dieses natürlich aus dem FF auch kennen sollte. Und gerade solche Situationen, also das berühmte Hafenkino, beobachtet man ja immer wieder, wenn dann plötzlich eine Situation eintritt, die unvorhersehbar war für den Skipper, entsteht Hektik und eben dann die entsprechenden Situationen, die sich dann auf die gesamte Crew übertragen.
Hast du es schon mal so richtig verbockt in letzter Zeit? Oder passiert dir das nicht mehr?
Doch, doch. Also, wie gesagt, es sind dann Faktoren, die unvorhersehbar sind, ne? Plötzlich fährt jemand aus einer Box heraus und fährt mir mitten in mein schön vorbereitetes Manöver. Und ich sage immer wieder, Abbruch ist keine Schande. Und letztlich ist Abbruch dann die beste Wahl. Und dann fahre ich halt nochmal meine Box neu an oder eben die Stegsituation, was auch gerade ich eben vorhabe, oder einen Mooring oder eben einen entsprechenden Ankerplatz.
Gibt es sowas wie den größten Denkfehler bei Hafenmanövern, den viele von uns, also vielleicht auch wir Erfahrenen, falsch machen, wo du sagen könntest, Leute, denk mal an Folgendes. Gibt es sowas?
Nicht berücksichtigen von Faktoren, glaube ich, oder eine schlechte Vorbereitung. Das ist das, was uns killt, was so den Faktor ausmacht, dass ein Manöver misslingt. Da würde mir als erstes eben Hektik und Zeitdruck einfallen, aber eben auch das Nichtkennen meines Bootes. Das heißt also, wie reagiert es? Ne? Also Aufstoppen, Radeffekt. Ne? Radeffekt ist der absolute Faktor, der über ja, Glück oder das gute Gelingen eines Manövers entsprechend entscheidet. Und natürlich der Faktor Wetter. Das heißt, es kommt eine Bö. Die modernen Yachten sind heute viel windanfälliger als Klassiker aus den 80er, 90er Jahren. Hohe Aufbauten, dann nicht eingefahrene Segel führen dann eben dazu, dass die Yacht vertreibt und dann eben zu dem Fuck-up, den ich habe, den ich erlebe, um an meinen Liegeplatz zu kommen.
Ich zum Beispiel wohne an der Ostsee und da ist es eigentlich klar, wir parken da meist mit Dalben ein.
Wir parken ein,
Ja, genau.
ja.
Und jetzt charterst du aber ein Boot im Mittelmeer und musst römisch-katholisch, also rückwärts einparken mit Mooringleinen und so und bist das nicht gewohnt. Geht dir das auch so, dass du da ein, zwei Anläufe brauchst und nicht so gewieft bist wie im Heimatrevier?
Naja, nun, also ich bin ein Elbkind. Ich muss mit Wind und Strom immer navigieren. In der Ostsee ist es natürlich um ein Vielfaches leichter. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, die Boote sind immer größer geworden. Wenn früher ein 32-Fuß-Schiff eine Yacht war, dann muss man heute eben sagen, eigentlich geht nichts mehr unter 40 Fuß. Und ein Faktor, der dann dazu kommt, ist, die Häfen sind natürlich nicht mitgewachsen. Das heißt also, nehmen wir ein Beispiel aus Dänemark. Lundeborg ist, denke ich, ein Hafen, den viele kennen werden und entsprechend eng. Und die Boxengassen sind eng, aber auch die Dalben messen dann eben, viele Liegeplätze messen eben halt nicht mehr als 3 Meter, aber unsere Yachten sind weit größer und breiter. Und das sind natürlich dann Faktoren, die ich bei meiner Liegeplatzwahl entsprechend berücksichtigen muss. Ob mich das nun aus der Ruhe bringt, kann ich nicht sagen, denn letztendlich beginnt mein Hafenmanöver ja schon weit, weit bevor ich den Hafen erreiche. Zum Beispiel auf meiner Freiwache. Da nutze ich die Zeit und gucke mir entsprechend den Hafen dann schon mal an, den ich gerne anfahren möchte. Und nutze dann natürlich die mir zur Verfügung stehenden Mittel wie Revierführer, Turnführer, meine Seekarte selbstverständlich, ne, um Wassertiefen und Ansteuerung dann entsprechend dann zu verifizieren. Aber, und das ist, glaube ich, der Vorteil der Neuzeit, denkt ganz praktisch und nutzt Google Maps. Ich kann mit Google Maps wunderbar
Klar.
in der Satellitenfunktion auf den Hafen heraufgucken. Und schon mal schauen, wie ist denn die Windrichtung. Dazu gucke ich eben einmal raus aus der Kajüte und habe meinen Verklicker und weiß also, dass Steg A, B und C schon mal für mich ausfallen, weil sie entsprechend eine Liegeweitensituation oder achterlichen Wind dann für mich bereithalten und somit dann nicht die richtige Liegeplatzwahl sind.
Ja, guter Tipp. Ich habe früher gelernt, langsam ist sicher, habe aber auch für mich natürlich festgestellt, zu langsam ist auch Mist, weil du keinen Druck mehr auf dem Ruder hast.
Genau richtig.
Machst du das vom Wind abhängig? Wonach beurteilst du das? Einfach, man hat auch so ein bisschen Bauchgefühl immer, ne?
Ja, da sind wir ja wieder, was wir eingangs gesagt haben. No speed, no control. Aber die richtige Geschwindigkeit zu finden und zu kennen, ist eben die Kenntnis über mein Boot. Wo ist der Drehpunkt? Wie gut wird mein Ruderblatt angestrahlt? Nehmen wir ganz moderne Yachten mit einer Zwei-Ruder-Anlage zum Beispiel. Da habe ich überhaupt keinen Radeffekt, beziehungsweise die Ruderblätter werden überhaupt nicht von der Maschine angestrahlt. Sie haben zwar super Segeleigenschaften, aber sind eben bedingt durch ihre Bauweise anfälliger für ein nicht original oder nicht korrekt gefahrenes Manöver.
Und sag mal, ich sehe es auch häufig, wenn ich segle, also sowohl als Skipper, aber auch wenn ich irgendwo mitsegle, dass die Crewkommunikation eigentlich Mist ist. Und ich versuche da schon sehr darauf zu achten, wirklich jedem an Bord zu sagen, so, du machst die Leine, du achtest auf die, du machst den laufenden Fender und so. Aber warum funktioniert das bei vielen nicht? Also oft ist es ja so, dass du auch Paare an Bord hast, die einfach nicht funktionieren.
Naja, zählt wieder zu der Kategorie Vorbereitung. Das heißt also, ich nutze eben vorm Anlaufen des Hafens ein ausführliches Crew-Briefing zu machen. Also es ist wunderbar und schön, dass ich mir unten an meinem Kartentisch den Hafen angeschaut habe und das Hafenmanöver im Kopf geplant habe. Aber ich muss dies dann auch entsprechend kommunizieren mit meiner Crew. Und da ist es ganz entscheidend, dass ich wirklich jedem an Bord eben auch eine Aufgabe zuweise und verteile. Nichts ist schlimmer, als dass Leute, die nichts zu tun haben, blinden Aktionismus plötzlich während eines Hafenmanövers entsprechend für sich beanspruchen und dann eben darin reingrätschen und dieses dann zum Scheitern bringen. Also das Crew-Briefing ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und ja, du musst natürlich Aufgaben verteilen. Das heißt also, an jede Leine kommt jemand, also wenn ich so gut bestückt bin, ne? An jede Leine kommt jemand und sagt, Fides, du machst die Vorleine, Heiner, du achtest eben darauf, dass der Palstick über den Pfahl fällt, und dann jemand mit einem Kugelfender, der für die Notfallsituation eben bereitsteht. Und das mit den Paaren, genau das ist es. Es gibt ja sogar Segeltrainings für Paare. Tatsächlich, ich habe das kürzlich gerade gelesen, und das finde ich eine sehr gute Idee, denn diese Kommunikation untereinander, die ist eben dann nicht förderlich und ja, zählt dann wieder zum Hafenkino, wenn sich beide dann entsprechend anbölken, angrölen. Und es führt vor allen Dingen zu Missverständnissen. Das heißt also, irgendwelche Abfragen während eines Manövers, die sollten sich darauf beschränken, wie weit ist der Abstand zum Pfahl oder wie weit ist der Abstand zum Steg. Und das kann ich natürlich am besten durch optische Signale machen, also sprich das Anzählen, das klare Anzählen mit den Fingern. Und das sieht natürlich A, professionell aus und B, ist es genau der richtige Weg.
Hast du manchmal in diesen Seminaren Leute, die, also gerade Männer, die einfach nicht dazulernen wollen, weil sie es einfach seit 30 Jahren machen? Oder gibt es das dann im Seminar nicht, weil die sagen, okay, ich muss dazulernen, denn sonst wären sie da nicht hingegangen?
Seminare, Trainings, das mögen die gar nicht hören. Der Delius Glasing Verlag hat damals mal ein Wording rausgebracht, das nennt sich Fresh.
Ja, ist besser, ja.
Denn Männer müssen nicht trainieren. Ne? Also gerade die du ansprichst, also die Gruppe der Segler, die sagen, ja, ich habe schon 3.000 Seemeilen auf der Uhr, ich habe schon alles gesehen, ich war schon in jedem Seegebiet.
Streite mich aber jedes Mal, wenn ich anlegen muss mit meiner Frau.
Ja, genau. Ganz ehrlich, wir machen, also ich zumindest habe für mich ja einen Weg gefunden, das recht subtil zu machen, sie nämlich einfach machen zu lassen erstmal und dann durch Scheitern zu erkennen, also durch ihr eigenes Scheitern zu erkennen, dass da doch ein gewisser Trainings- oder Schulungsbedarf ist. Und die werden dann doch schon bei schlechtem Wetter oder viel Wind, insbesondere in Häfen, die sie nicht kennen, also gehen wir jetzt mal von unserem Mallorca-Training aus, dann schon sehr ruhig und auch eher zugänglich.
Wie wichtig ist das eigene Boot, also das zu kennen und wirklich genau zu wissen, wie windanfällig ist es? Wie stark ist zum Beispiel beim Bugstrahlruder? Man kann damit ja auch übers Ziel hinausschießen. Gibt es da auch bei euch persönliches Training, dass du sagst, wir müssen eigentlich mal auf deine Yacht gehen, weil irgendwas ist da komisch?
Lass uns doch zwei Sorten von Seglern unterscheiden, nämlich einfach aus dem Grund, weil der Anteil der Charterer immer größer wird. Wir heißen, immer weniger haben ein eigenes Boot und welches sie dann aus der Sache heraus natürlich eher aus dem FF kennen. Das ist das, was du meinst. Also wie der eigene Dampfer wirklich unter bestimmten Situationen sich verhält, Windanfälligkeit, Manövereigenschaften in Vorausfahrt, manövrieren auf engem Raum, wie spricht die Maschine an, wie schnell kann ich aufstoppen. Das ist die eine Sorte, nämlich der Eigner, der weiß, wie reagiert mein Brot auf das Bugstrahlruder, welches uns alle schon mal morgens aus der Koje gerissen hat. Und dann eben die zweite Sorte der Segler, die Charterer, also für mich sogenannte Teilzeitskipper, kann man eigentlich sagen. Denn dieser, der muss sich ja jedes Mal auf ein neues Boot einstellen und neu damit vertraut machen, wenn er das dann überhaupt tut. Denn wir beide wissen, bei der Übernahme einer Charterjacht wollen sie alles andere nur nicht Hafenmanöver machen und sie wollen schnell raus und Richtung Zielhafen. Genau das ist der Punkt. Also sein Boot gut kennen, den Radeffekt des Bootes ausprobieren, den Drehpunkt des Bootes ausprobieren. Denn das sind eben die Faktoren, das Üben der Hafenmanöver, das sind die Faktoren, die dann eben zu einem hoffentlich gut geglückten Hafenmanöver, Anlegemanöver führen.
Macht ihr auch Einhand im Hafen so Seminare? Weil das ist ja nun tatsächlich die schwerste Disziplin, muss man sagen.
Nee, das machen wir nicht. Aber ich für mich selbst habe das mal trainiert, weil auch im Laufe der Jahrzehnte natürlich auch neue Ideen transportiert wurden von anderen Seglern, von anderen erfahrenen Seglern, die etwas ausprobiert haben. Und habe dabei erstaunliche Dinge dazu gelernt. Und für deswegen zum Beispiel, wenn ich jetzt chartere, sogenannte Manöverleinen mit. Und die haben die doppelte Bootslänge des Bootes, das ich dann dort vor Ort chartern möchte. Damit ich mich zum Beispiel bei Starkwind auch auf die Situation vor Ort einstellen kann und mit diesen Manöverleinen eben ganz andere Dinge machen kann, als mit einem kurzen Festmachen.
Erzähl uns zum Schluss, was das Lustigste oder Krasseste ist, was du je gesehen hast an Hafenkino.
Da gibt es diverse Situationen, die zur Belustigung anderer geführt haben. Ich selbst muss aber sagen, ich habe dann eher ein bisschen Mitleid.
Ja, also zumindest Mitgefühl, ne? Ja.
Mitgefühl, genau. Ich habe dann eher Mitgefühl mit dem Skipper, dessen Manöver gerade das dritte Mal nicht funktioniert hat. Liegt aber, wie gesagt, an einer schlechten Vorbereitung. Ich könnte das gar nicht jetzt in ein Ranking bringen. Helgoland im Päckchen, dass das ganze Päckchen vertreibt, weil irgendwelche Leute irgendwie unkontrolliert irgendwelche Festmacher bei anderen lösen. Also das finde ich dann immer recht amüsant.
Ja, das finde ich auch
lustig. Aber nochmal, gerade als Yachtversicherer finde ich es tatsächlich nicht mehr amüsant, sondern bedrohlich, denn gerade durch solche Situationen können die auch entsprechend Schäden entstehen. Wir wissen selbst, Masse in Bewegung und die Schiffe werden ja nicht leichter und dadurch klatscht es dann doch schon mal hin und wieder und das geht mir dann durch Mark und Bein.
Dann habe ich doch noch eine Frage. Was ist denn, wenn ich so richtig beschissen einparke und es ganz, ganz schlecht mache und ein Boot wirklich fast fahrlässig, aber natürlich nicht mit Absicht, ramme und eine ordentliche Macke da reinhaue? Bin ich dann versichert?
Ja, definitiv. denn ich darf das mit ganz einfachen Worten sagen, Dummheit ist mitversichert. Du konntest es nicht besser.
Ja, aber Dummheit schützt vor Strafe nicht.
Nein, du hast eine Vollkaskoversicherung. Diese Vollkaskoversicherung beinhaltet eben Schäden, die durch Fahrlässigkeit entstehen. Und wenn du es nicht besser konntest, dann und das Sühlbord ist nun hochgerissen oder die Relingsstütze verbogen oder ein fetter Kratzer in der Bordwand, dann müssen wir eben halt feststellen, das kostet jetzt leider Geld. Im Übrigen hast du auch eine Selbstbeteiligung für eigene Schäden sozusagen. Aber diese sind natürlich dann versichert über deine Vollkaskoversicherung.
Ja, das ist gut. Ole, vielen, vielen Dank. Damit das nicht passiert und die Panthenius nicht so wahnsinnig viel Geld ausschütten muss für blöde Fehler, die wir alle begehen, also wir nehmen uns da überhaupt nicht aus, dafür nochmal für euch, es gibt am Dienstag, den 10. März ab 19 Uhr das Webinar Hafenmanöver. So kommen Sie sicher an den Steg Teil 1 und dann am Donnerstag, den 12. wieder um 19 Uhr Teil 2. Und das lohnt sich. Und ich werde auch dabei sein und freue mich sehr drauf, weil man einfach nie auslernt. Ole, vielen, vielen Dank. Je nachdem, wie das mit meinen Unfällen weitergeht, buche ich mal ein Seminar bei euch.
Danke fürs Gespräch, Tim. Bis dann.
Tschüss.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren wollt, klickt auf Meilen und Zeilen. Echte Abenteuer direkt ins Ohr.